Buongiorno, Leute, zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Ich muss sagen, Lennart, wir müssen aufhören mit unseren Predictions, müssen aufhören, irgendwas zu sagen. Danach ist ja alles über Bord geworfen, jedes Mal.
Finde ich nicht. Finde ich eigentlich überhaupt nicht. Also, wenn du dir anguckst,
der ein oder andere GC-Fahrer zu Hause denkt sich, Jungs, wieso habt ihr meinen Namen erwähnt?
Einer mit Adam Yates. Wen haben wir noch raus? Ansonsten das halbe Team UAE, aber ich finde,
ändert nichts.
Also ich finde, an Tag 2 haben wir uns gedacht, yo, dieser UAE macht jetzt richtig Alarm-Tipp, der ist komplett in die Hose gegangen. Ja. Die haben aber die letzten beiden Etappen,
das
wir nehmen heute
geil,
Donnerstag auf, die haben die letzten beiden Etappen gewonnen.
Ja. Und das muss man gerade wirklich dazu sagen. Du sagst ja immer, du findest es nervig, wenn ich sage, wann wir aufnehmen, aber ich finde, beim Giro jetzt müssen wir es wirklich sagen.
Genau,
wir sind Donnerstag in der Etappe und wissen noch nicht, wie die heutige Etappe ausgeht. Was auch immer jetzt passiert.
Aber ich glaube, man kann sagen, dass kein UAE-Fahrer heute gewinnt. Das würde ich jetzt.
Ich traue dem alles zu.
Wagen zu behaupten.
Ja.
Aber also ich finde den Tipp gar nicht so verkehrt.
Ja.
Dass UAE auch ein bisschen Stress machen kann. Die haben jetzt nicht mehr die volle Mannschaftsstärke, aber in Summe werden die jetzt sehr, sehr aktiv fahren.
Voll.
Das wird auch sogar belohnt.
Ja, und absolut. Und sie fahren ja wirklich auch schon an. Das haben wir jetzt in den letzten Etappen schon gesehen. Ja. Also, was ist passiert? Wir haben letztes Mal vor der zweiten Etappe aufgenommen. Und danach, wie wir alle vielleicht gesehen haben, krasser Sturz in Anfahrt zum Finale langsam. Und einige Fahrer, die schon bei der Etappe DNF'd sind oder halt entsprechend danach. Ich weiß, muss einfach nochmal fragen. Was eigentlich passiert? Ich glaube, es war Laufreifen berührt oder was war da eigentlich?
Also, ich habe heute gelesen, dass da relativ viele TT-Reifen im Einsatz waren.
Ah.
Bei UAE wohl. Yeah. Und dass der TT-Reifen halt nicht ganz so viel Grip hat. Und
dann
dass diese nassen Straßen dann natürlich sehr rutschig sind. Und ich habe keine Ahnung, wie so, also spanische nasse Straßen, wenn es lange nicht geregnet hat, sind super glatt.
Ja.
Italienische glaube ich auch. Ich weiß nicht, wie es in Bulgarien ist. Aber auf jeden Fall ist es halt so, dass da wohl viele TT auf TT-Reifen gestartet sind und dass das halt auch Teil des Problems am Ende war.
Dann aber glaube ich auch wirklich nur, wenn es nass ist. Ne? Also dieser TT-Reifen, UAE fährt ja mit Conti, ne? Immer noch. Conti wahrscheinlich dann wieder 5000er TT-Reifen, den ich letztens zum ersten Mal probiert habe und ja meine gottlose Abfahrt darunter gefahren bin. Auf trockenen vertraue ich dir mein Leben an. Auf nass anscheinend nicht mehr.
Auf nass kann man ein bisschen vorsichtig sein.
Okay.
Ich meine, am Ende ist der Reifen auf Rollwiderstand optimiert, denke ich mal, und vermutlich auch einen Ticken auf Aerodynamik.
Das würde ich, glaube ich, nicht. Also kann
man.
Ich wüsste nicht, wie, weil also die Struktur, wenn du den anderen hast, den Reifen, sieht genauso aus wie ein 5000er.
Okay, ja.
Also und dafür haben sie den Aero-Reifen ja eigentlich.
Genau, es gibt noch den Aero-Reifen.
Der sich wohl in den Kurven nicht ganz so geil. Bist du mal gefahren, ne?
Nee, noch nie.
Der soll sich von den Kurven so weird anfühlen, weil da kommst ja auf diese Lamellen drauf.
Ja.
Und das weiß ich auch nicht.
Check ich eh nicht, die Dinger.
Ja.
Weil das ist so ein bisschen, entweder haben den einige Leute falsch rummontiert, aber das ist so.
Die du sollst schon aufschaufeln.
Die schaufelt auf, ne?
Ja, du sollst schon schaufeln, weil du willst ja. Das ist ja das Interessante bei Aerodynamik. Wir reden ja von zwei großen Hauptfaktoren. Einmal A, das ist die Fläche. Und die versuchen wir gering halten, zum Beispiel, wenn wir uns abducken und nicht wie auf einem Kühlschrank fahren. Und halt CD, also der Strömungswiderstand eines Materials.
Ja.
Und es ist schneller, wenn ein Material den Stream bricht, kleine Mikrowirbel entstehen und wie eine Art Film über das Material drüber gleitet.
So wie die Strukturen halt auch am Ärmel.
Genau,
Oder von einem Aero-Unterhemd.
Genau, früher war man eher so dieses Team, so möglichst glatt sein.
Ja.
Genau, alles muss so glatt wie möglich, damit der Stream schnell drüber zieht. Oder aber versuchen, den Stream zu lenken, indem wir so Längs-Channels hatten, in den Rückenpanelen oder halt dann in den Armen. Und dann hast du das Problem, dass wenn der Stream schnell über eine Struktur drüber geht, dass er hinter dem Objekt sich verstärkt zusammenzieht.
Ja.
Und das ist das Problem wohl. Das bremst dann wohl anscheinend mehr. Wenn du den Stream aber in so Mikrowirbel brichst und er über die Fläche so ein bisschen drüber rollt, wie das beim Aero-Reifen dann der Fall wäre, dann würde er wahrscheinlich nicht so stark das hinter dem Objekt wieder zuziehen. Deswegen hast du dann halt da den Vorteil.
Ich sag dir, was der nächste Schritt ist. Der nächste Schritt ist erstmal, dass die Teams bald mit diesen Airbags fahren.
Mhm.
Hast du ja schon mal gesehen, oder?
Ja, aber
und dann, dass diese Airbags halt am Ende auch so eine Struktur haben
werden. Genau, dass sie halt schneller sind.
Dass sie schneller sind.
Dass man so eine Argumentation finden kann.
Genau, dann hast du einen Einteiler über einer Struktur um den Körper und die wird einmal Schutzfunktion haben und ich tippe auch, dass die Funktion haben wird, dann irgendwie zu sagen, wir können hier vielleicht noch mal ein bisschen.
Ich wollte sagen, du kannst dann ganz schnell ausargumentieren, wir fahren ja Erdbeer
aus
Sicherheitsgründen.
Der muss so eckig sein.
Ja, ja, genau.
Der braucht diesen Spoiler da hinten, auf jeden Fall.
Wo kommt der Spoiler her?
Sonst funktioniert der Airbag nicht.
Radsport ein bisschen wie Formel 1.
Ja.
Okay, cool. Also vielleicht der Reifen schuld, hast du gesagt.
Vielleicht der Reifen schuld, es war einfach ansonsten ja. Halt so das Typische, es ist ein bisschen sehr nass.
Ja.
Und der Sturz sah schon übel aus, zumindest die Leute danach. Also Adam Yates, der war schon richtig mitgenommen, ziemlich blutig im Gesicht.
Ja.
Da war dann der erste Tipp aus der Tipprunde schon mal tot.
Von uns allen hier?
Von uns allen tot. Aber ja, im Prinzip hat das jetzt dann ein Glück weniger GC-Leute getroffen, als ich das vorerst gedacht habe, als ich den Sturz gesehen habe. Und ja, jetzt geht's weiter. Wir sind bei Etappe Nummer, was haben wir heute?
Sechs
oder sieben.
Sechs.
Etappe 6 läuft gerade, genau. Und wir gehen jetzt mal so ein bisschen chronologisch durch die Etappen, was passiert ist, was es irgendwie für Auswirkungen hat, ob wir irgendwas Interessantes dazu gefunden haben.
Vielleicht als kleiner Teaser an der Stelle, Leute, dass ihr heute auch nochmal die sportwissenschaftliche Tieflage noch mitnehmen könnt. Wir haben einen Use Case, den wir gemeinsam besprechen wollen.
Das wollte ich gerade wollte ich einmal hier die komplette Runde drehen.
Entschuldigung.
Und dann haben wir noch ein Thema mitgebracht.
Welches denn?
Der schlechte Tag und der schlechte Tag von Egan Bernal. Weil ich mir dachte, yo, der fällt mir ein bisschen zu früh ab hier.
Mhm.
Und habe danach was Interessantes gelesen und darüber sprechen wir gleich. Ich würde vorweg noch so ein paar andere Sachen.
Ich wollte aber jetzt noch die Überleitung schreiben zu den Leuten, dass sie jetzt auch denken, ja, okay, Egan Bernal ist mir lattig bei seinen Wattwerten, die habe ich ja nicht, sondern auch für dich kann das interessant sein, weil wir natürlich auch ein bisschen Tiefe da recherchiert haben und ich sag mal so, da geht uns allen an, was vielleicht der Egon da an dem Tag hatte.
Ja, das ist gut. Ich wollte vorher noch so ein bisschen noch Transfer-News
einstreuen. Ja, und Scheiß, Lennart, da bin ich, ohne Witz, da kann ich jetzt sagen, da bin ich Fan unseres eigenen Podcasts, wenn ich das jährliche und das phasenweise mal mehr, mal weniger, aber die jährliche Live-Information der Transfer-News von dir bekomme, weil ich bewusst schon kaum noch da reinschaue, weil ich immer weiß, ich kriege das immer so schön Kredenz in konsumierbaren Häppchen und freue mich wieder auf die aktuellen Transfer-News.
Fangen wir mal an. Es geht auch hauptsächlich um erstmal Gehälter, was auch interessant
ist.
Wir wissen ja schon länger, dass Pavel Sivakov zu Decathlon
CGM, CMA.
Das andersrum. Wechseln wird und dort eine Edelhelferrolle dann einnimmt für Paul Sexas. Der soll wohl angeblich 3 Jahre unterschrieben haben für 2 Millionen Euro pro Saison. Und aktuell, das ist ja, finde ich, ganz lustig, sein Kapitän, für den geholt wurde, der verdient viel weniger. Der hat aktuell noch keinen Vertrag dort. Eigentlich schon krass. Überleg mal, ich glaube, Sexas hat einen Vertrag für noch eine Saison oder zwei. Man hat aber jetzt einen Pavel Sivakov geholt, für 3 Jahre, für ein extrem hohes Gehalt. Und wenn du jetzt da keinen wirklich Top-GC wieder hast, weil der wechselt, dann hast du da im Jahr 2029 einen Pavel Sivakov rumdüsen. Der ist dann, das müsste ich jetzt mal nachgucken, der ist dann schon relativ alt. Ich glaube, der ist 96er Jahrgang, wenn ich mich nicht komplett irre. Der ist dann 97er Jahrgang, gut. Der ist dann knapp über 30, 32. Aber das ist auch keiner, dem du normalerweise 2 Millionen zahlst. Mhm. Dem zahlst du 2 Millionen, weil er ein extrem wichtiges Puzzlestück sein kann für einen Leader.
Ja.
Wenn du den aber nicht hast und das ist jetzt nichts gegen einen Felix Gall, dann machen das. Also, dann ist das schon sehr, sehr viel Kohle.
Ja, das stimmt.
Würde ich mal behaupten.
Das machen sie ja nicht, wenn sie nicht mehr wüssten, oder?
Die müssten sich dann schon sicher sein, dass sie ihn irgendwie gehalten bekommen. Vor allem ist 2 Millionen für einen Pavel Sivakov jetzt auch. Das ist schon ein solides Ding. Wenn man nämlich dann das Ganze in Relation setzt zu dem
Vertrag. Der war selbst überrascht? Also, boah.
Als der Agent zurückkam und sagt so, 2 Millionen, alles klar. Ja, ich weiß nicht, was er jetzt bei UAE bekommt.
Ja, ja.
Da spielt ja auch eine wichtige Rolle.
Ja.
Aber ich finde, das ist schon eine sehr, sehr hohe Summe.
Ja.
Verglichen halt zum Beispiel mit einem Giulio Pellizzari, der angeblich 1,5 Millionen Euro bekommt. Die nächsten Jahre bei Red Bull. Was ein solider Vertrag ist, aber es ist auch ein noch jüngerer Fahrer mit aus meiner Sicht noch mehr Potenzial,
Potenzial definitiv, ja.
Also wenn er so weitermacht, sehe ich den halt irgendwann in seiner Karriere immer einen Giro gewinnen.
Oh ja, das ist ein guter.
Wenn du jetzt nicht wieder einen von den absoluten Mega-Freaks hast, die den Giro fahren.
Ja, ja, voll.
Also so ein Giro von letztem Jahr, gut, da hat sich ein Del Toro auch ziemlich verzockt. Aber
ziemlich?
Ja, ziemlich, so ein Giro vom letzten Jahr, den hätte Giulio Pellizzari von diesem Jahr vielleicht gewinnen können.
Ja, okay. Zumindest hätte er vielleicht nochmal eine neue Blickweise quasi in das GC reingebringen können in dem letzten Finale der letzten Etappen, ja, das stimmt schon.
Da 2 Millionen Euro scheint das neue Standardgehalt sind in der World Tour. Mauro Schmidt.
Inflation ist ja alles ein bisschen teuer geworden.
Genau, das heißt, Mauro Schmidt, wohl auch angeblich für 2 Millionen Euro im Jahr, soll angeblich zu Pinarello Q365 wechseln.
Das Team verstehe ich bei ihm, also das macht irgendwie Sinn.
So, das Team ist das Team, wo er Profi geworden ist, kann man auch sagen. Also der ist ja bei NTT damals Profi geworden, dann ist das Team krachen gegangen und jetzt ist er zurück bei dem Team dann. Man muss auch sagen, wenn man sich Mauros Ergebnisse anguckt dieses Jahr, der ist, ich habe es jetzt nicht mehr aktuell heute im Kopf, ich kann mal nachgucken, aber der war auch auf 3 gerankt von den Pro Cycling Stats Punkten.
Okay.
So, also der hat eine extrem konstante Saison hinter sich, wird auch immer besser. Und ist definitiv ein Leader, wenn er kontinuierlich, also er ist sehr, sehr konstant. Manchmal hat er so Phasen, wo er ein bisschen braucht, in die Saison reinzukommen, aber dann ist er ein Fahrer, auf den man sich halt so absolut verlassen kann. Mhm. Also es ist schon, finde ich ein ganz guter Transfer für vor allem so die Klassiker auch, wenn du dann dir anschaust. Ein Tom Pidcock kann den ganz gut gebrauchen für Amstel, Lüttich oder Flash.
Mhm.
Und ansonsten ist der halt universell einsetzbar. Der kann fast alles, der kann richtig gut auch Zweiter werden. Diese Saison schon häufiger mal gehabt.
Ja.
Bei Coppi Ebatali, nämlich, da ist er dreimal Zweiter geworden, bis er dann endlich eine Etappe gewonnen hat ins GC. Da habe ich ihm dann zwischendurch auch schon geschrieben, so, Junge, was ist hier? Also, kriegst du das jetzt noch hin? Er auch immer von unterschiedlichen Leuten geschlagen worden.
Ja, das bitter.
Und er war ja auch schon vor Ewigkeiten mal hier, ganz, ganz am Anfang bei uns im Podcast.
Stimmt.
Ich glaube, 2022.
Stimmt, du hast recht.
Muss es gewesen sein.
Leute, ich verlinke euch die Folge nochmal in diese Folge, wenn ihr es mal anhören wollt. Stimmt, Mauro Schmidt war damals bei uns im Podcast. Ja. Du hast recht, du hast die Folge mit ihm gemacht.
Genau, ja. Das ist ein interessanter Transfer. Dann haben wir noch Ethan Vernon von dem Team NSN, der einfach auch grundsolide schon mal 4 Etappensiege dieses Jahr eingefahren hat. Und jetzt wohl weiterzieht und angeblich zu Jayco Alula gehen soll. Das ist für ihn so ein bisschen, also ich verstehe es auf der einen Seite, weil er hat letztes Jahr im Interview hat er gesagt, er hatte irgendwie Probleme, an einem Pascal Ackermann vorbeizukommen. Mhm. Dann ist jetzt last minute Benjamin Gemein ins Team gewechselt, jetzt hat er die gleiche Situation wieder, sollte eigentlich die Tour fahren, jetzt fährt er eher den Giro, oder fährt den Giro, ist auch schon Dritter auf der ersten Etappe geworden, wechselt angeblich jetzt zu Jayco Alula, wo auch Pascal Ackermann fährt. Mhm. Aber wahrscheinlich haben sie ihm gesagt, hey, du bist hier eher der Leader. Und wo wir bei Sprintern sind, das ist jetzt keine Transfer-News, aber was mir aufgefallen ist, Olaf Koi.
Das ist bitter, ne?
Noch kein einziges Rennen gefahren dieses Jahr. Steht auf der Tour-Startliste, aber ich glaube, der Switch, auch dass Paul Sexas die Tour fährt, heißt auch, dass Olaf Koi definitiv die Tour nicht fährt. Wäre jetzt mein Take.
Und das ist deswegen interessant, weil Olaf Koi der bestbezahlte Sprinter im Profifeld ist. 3 Millionen kriegt er pro Jahr.
Ja.
Der kriegt 3 Millionen. Das sind 2 Pelisaris.
Das sind 2 Pelisaris, aber das ist ohne Boni.
Genau, und er hat noch nicht ein Rennen, glaube ich, gemacht, ne?
Mhm.
Das ist verrückt.
Also, das ist schon ein sehr, sehr steiler Preis.
Ja.
Der, klar, der hat ein Riesenpotenzial. Ich gehe halt jetzt einfach davon aus, dass man die Entscheidung getroffen hat, als man Paul Sexas in die Tour reingenommen hat, dass dieses Team auch auf ihn ausgerichtet sein wird.
Ja,
weil wenn du auf die Startliste guckst und du hast Olaf Koi aktuell draufstehen, plus 2 Leadout-Fahrer, dann denkst du dir so,
nicht so bestehen.
Boah.
Das hat man 2008 damals vielleicht, aber nicht mehr zur Zeit.
Genau. Und deswegen glaube ich, dass die Entscheidung getroffen ist, dann wird er wahrscheinlich eher eine Vuelta fahren und dann wissen wir auch schon, wer die 5 Etappen bei der Vuelta abschießt. Hoffen ja, dass er schnell wieder gesund wird. Ja. Leidet ja anscheinend einer Viruserkrankung. Und das war dann alles aus dem Männerbereich. Eine Sache noch aus dem Frauenbereich. Paula Blasi, die jetzt gerade die Vuelta gewonnen hat, hat wohl einige Angebote und vermutlich wird sie das Team verlassen. Fährt gerade bei UAE und geht eventuell zu Lidl. Zu Lidl geht angeblich auch Kasia Niewiadoma.
Ah, okay.
Also
das ist interessant.
Das ist interessant. Also, wenn das alles stimmt, dann stocken die krass auf.
Ja.
Weil das sind 2 sehr teure Fahrerinnen.
Ja.
Man wird ja auch, also gerüchteweise soll der Vertrag, der aktuell laufende von Kastjani, wird da mal um die 750.000 Euro im Jahr dotiert sein und damit halt einer der höchsten im Frauenradsport oder ich glaube der zweithöchste vermutlich mal hinter Demi Vollering. Mhm. Und sie und dann noch Paula Blasi beide zu holen für Lidl Trek, da kommen schon einige Euros auf die Payroll dazu.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das ist kein gutes Zeichen für Canyon SRAM.
Kein gutes Zeichen für Canyon SRAM, da natürlich auch ein ganz großes Problem. Sonderkrypto.
Ja.
Ja, der nächste Krypto, ist es wirklich der nächste Krypto-Bro-Finance-Skandal im Radsport, nachdem schon damals, wie hießen sie noch?
Boah.
Next Hash. Next Hash hießen sie.
Jo, stimmt.
Gibt es auch einen extrem interessanten Artikel, wo einmal Next Hash auseinandergenommen wird und die Finanzberichte von Next Hash und da ist damals ja NTT drauf reingefallen. Ja, ja. Und diese Firma hat es so nie so richtig gegeben. Da gab es immer nur einen Angestellten und das war hochdubios. Und jetzt haben wir wieder so ein Ding. Sonderkrypto sah erstmal ein bisschen seriöser aus, war auch Sponsor bei Juventus Turin, hat die Naming Rights für eine Arena in Davos.
Ja.
Die Eishockey-Arena, ist lustigerweise in der Sonder-Crypto-Arena. Also die sind schon relativ vertreten gewesen im Sport als Naming-Right-Partner. Und jetzt haben die aber große Probleme, beziehungsweise da ist, glaube ich, auch jemand verhaftet worden.
Ja, es gibt wohl Berichte, dass oder die Vorwürfe sind seit April wohl, dass die Probleme haben bei der Auszahlung.
Ja.
Und so ein bisschen Zweifel an den Reserven da auf einmal bestehen. Und ich sag mal, dann ist das nicht gut für so ein Radsportteam.
Das ist nicht gut für so ein Radsportteam, ist auch richtig beschissen, wenn du gerade deine Topfahrerin verlängern musst, die am meisten Geld verdient, wenn du nicht weißt, was im nächsten Jahr reinkommt, obwohl du einen Sponsoring-Vertrag hast.
Voll.
Also keine leichte Situation und das war jetzt mal so ein bisschen der Abriss aus der Radsport-Transfer-Sponsorenwelt. Und wir können reingehen ins Sportliche und dann die Ableitung für alle Leute, was Egan hatte und was uns vielleicht auch betrifft.
Okay, ja, nice. Genau, wir waren ja schon bei der ersten Etappe gerade, bei der zweiten Etappe eigentlich, die erste nach unserem Podcast, die wir schon abgehandelt haben. Finale haben wir zusammen geguckt an dem Tag?
Ja, ne? Etappe 1 haben wir zusammen geguckt.
Ah ja, Etappe 2 nicht.
Hatten wir zusammen geguckt.
Ja.
Haben wir auch schon den Sieger damals besprochen auf der ersten Etappe. Etappe 2 war dann eher schon so ein bisschen, wie man es erwartet hat.
Ja.
Man macht es den reinen Sprintern ein bisschen schwerer.
Ja, ja.
Und hat auf einmal so ein, ich fand den Sprint ultra weird.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, niemand hat sich so richtig gegen XDS Astana gewehrt.
Die sind so losgefahren. Und
das haben alle mit so geguckt. So,
okay. Und alle anderen, die hätten potenziell da gefährlich werden können, die kamen so spät irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja. Ich meine, Florian Stock auf Platz 2, mega geil zu sehen, weil Florian kenne ich noch von früher halt. Und
der entwickelt sich so langsam zu so einem endschnellen Fahrer.
Ja, aber so
auch, ich finde ihn aber, irgendwas an mir sagt, der ist träge.
Ja, voll.
Der ist nicht träge, aber der ist eigentlich
träge. Ja, ich verstehe.
Voll. Ich erinnere mich an jedes Crit, was wir mit ihm gefahren
sind. Ja, ich verstehe voll, was du meinst.
Und deswegen habe ich das so im Kopf.
Weil einen Tag später kämpft er dann nachher ist phasenweise, da war ich kurz wirklich, dachte mir so, boah, geil, bin ich ein bisschen stolz irgendwie, ohne irgendeinen Effekt zu haben, aber dachte mir so, Junge, du bist einfach gerade im virtuellen Maier Rosa. Und im Finale ging es dann richtig heiß her, um das mal möglich zu machen gegen Giulio Ciccone. Wichtig war, also hat er vorne im Sprint sein müssen. Und das heißt, ich habe die ganze Zeit beobachtet, wo fährt er rum. Und dann ist er halt so, der ist die ganze Zeit vorne gewesen. Du hast ja gesehen, der war voll konzentriert, der wollte unbedingt halt vorne reinfahren. Aber der hat einen Sprint gefahren, wo ich dachte mir, du siehst aus, als gehst du gerade komplett krachen, wie der letzte Diesel, als hättest du gar keinen Antritt, als wären das so 600 Watt, die du fährst. Aber ist am Ende dann doch dabei. Also der war dann irgendwie in den Top 10 trotzdem vorne drin.
Elfter war er.
Elfter, okay. Ja. Aber der war halt super lange da in der vorne, hat so durchgearbeitet, durchgekämpft, aber sah aus, als wäre er voll langsamer, war es halt nicht.
Also Florian Stock ist für mich jetzt ein Mysterium gerade, weil mir wird ja klar, dass er erstmal
Bezugnahme
gerade, sind ja ultra viele Crits mit ihm gefahren.
Ja, ja.
Vielleicht war es auch eine andere Zeit mit weniger Fueling und sehr viel Fokus auf wenig Gewicht, weil er ist auch ein leichter Fahrer für seine Größe. Und vielleicht ist das auch ein bisschen anders geworden. Nur der ist jetzt schon mehrfach so gewesen, dass ich dachte, er ist gar nicht mal so langsam in so einer kleinen Gruppe.
Genau, der ist dann halt, also der
und ich dachte dann zwischendurch sogar auf der Etappe, die du gerade meintest, vielleicht schießt er das Ding. Wer könnte das gewinnen? Dachte ich mir so, vielleicht Stock, der ist ja irgendwie endschnell. Und dann dachte ich mir so, ist der endschnell?
Und am Ende war es genau dieser Sprint. Das war so dieses, gut, XS und Sana haben sie ein bisschen unterschätzt und fahren lassen. Nachher gewinnt,
Was denn? Ach so, Thomas Guillermo Silva.
Genau, Thomas Guillermo Silva. Ich war weiter überlegen, wie ich jetzt
von
Guillermo ausspreche.
Karajuchal gekommen im letzten Jahr. Auch schon die Tour auf Hainan gewonnen und ist ein Fahrer, so ein typischer Fahrer. Wie soll ich ihn mal, wenn ich ihn, er wiegt 64 Kilo, wenn ich ihn in Wattzahlen beschreiben sollte, hat der Typ einen Peak von 1275 über eine Sekunde und so
gut.
1200 über fünf und er fährt auf 15, fährt er so 1065 oder sowas.
Und da ist er bei 15 und zwischen 15 und 30 Sekunden, sagen wir mal so, ist er Watt pro Kilo ganz hoch dabei, aber
genau,
Peak
exakt.
Noch nicht.
Peak noch nicht. Das heißt, wenn dann so eine Gruppe wie da ankommt und der hat ein gutes Leadout von Christian Scaroni, dann gewinnt so jemand die Etappe.
Deswegen war es ein perfekter Sprint, so Silva gegen Stork, waren so zwei ähnliche Typen irgendwie. So
bei Stork hätte ich meine Wattzahlen jetzt anders geschrieben. Aber naja, es ist auf jeden Fall spannend.
Ja. Das war interessant auf jeden Fall zu sehen. Giulio Ciccone wird Dritter, das wird nämlich später nochmal relevant, bekommt dadurch 4 Sekunden und im GC holt sich Silva erstmal das Maglia Rosa 4 Sekunden vor Stork und Egon Bernal.
Exakt. Dann Etappe 3 ist wieder eine Sprinter-Etappe gewesen. Es hat niemand so richtig an diesem Berg, an diesem Borovec-Pass irgendwas Größeres gemacht.
Ja.
Am Ende wieder ein Sprint. Paul Manier gewinnt vor Jonathan Milan, der jetzt schon zweimal Zweiter geworden ist. Das ist natürlich ein bisschen abfuckt.
Aber hast du wieder gesehen, wie Milan auf ihr gesprintet ist? Dieses, das ist wirklich, so wie du mal gesagt hast, dieses Aulen ist da wirklich, du kannst es sehen.
Auch.
Die Karre springt voll. Das habe ich auch gedacht. Wir haben ja so ganz, so Kopfsteinpflaster ist das nicht, aber so ein paar Steine halt. Sehr feines Kopfsteinpflaster, was das vielleicht ein bisschen verstärkt, aber einmal ist die Karre so weggesprungen, habe ich auch gedacht im Slow-Mo.
Du musst, glaube ich, also. Ich glaube, der muss an seiner Sprinttechnik was ändern.
Das könnte sein.
Weil du siehst, der verliert den Kontakt zum Boden mit dem Vorderrad.
Ja.
Ich merke das auch manchmal, wenn ich so richtig am Lenker reiße und sprinte, dann habe ich das auch manchmal, dass ich so, ich weiß nicht, das sind so Phasen.
Ich glaube, das ist, wenn du in dieser Tretbewegung das Rad ja stark rechts, links mitbewegst, du diesen Schlenker machst und ziehst dann einen Moment punktuell zu stark, dass du dann halt den Reifen vom Boden halt löst.
Und das ist die Frage für mich eigentlich, was ist schneller? Rollt er?
Rollen.
Immer das Rollen. Auftitschen ist wahrscheinlich dann ein Riesenproblem.
Nicht Auftitschen an sich, das bremst nicht, aber Fliegen ist immer langsamer als Rollen. Deswegen genauso beim Gravel ja auch. Deswegen ist halt, je rougher es wird, desto mehr Kontakt zum Boden willst du haben. Wenn du halt so viel Luft reinpumpst zum Beispiel, springst du nur und springen ist immer langsam.
Okay, ja. Dann ist es halt so, du musst halt den Kontakt irgendwie mit zum Boden behalten. Paul Manier mit seiner Technik macht das auf jeden Fall besser.
Ja.
Gewinnt die Etappe. Grunewegen sah relativ schnell aus, aber die haben es aus meiner Sicht verkackt, dass, dass Elmar Rein, das ist zu früh losgefahren als letzter Anfahrer. Und Matthias Kopetzky war noch in seinem Leadout, Elmar Reinders fährt los und dann werden sie aber, weil Reinders langsamer wird, ein bisschen gespült und es geht nochmal so einen leichten Linksknick und dann kam Grunewegen eigentlich nochmal ganz gut auf. Ich dachte ganz kurz von vorne, der hat's, aber
aber hat nicht Tietz mal in einem YouTube-Thumbnail gesagt, wir haben den besten Leadout gehabt?
Ich fand es nicht gut.
Ja.
Also es war gut gemacht, für so ein Team, was kein World Tour Team ist. Sehr, sehr gut umgesetzt.
Ich finde es generell, dass die Rockets sich halt, wissen wir alle, dass sie halt gut behaupten oder so gut präsent sind, aber dass sie auch das Ding halt auch so sagen, komm, wir nehmen das auch voll an wie so ein World Tour Team.
Ja.
Also es ist nicht so, dass sie erstmal Fuß fassen wollen bei der ersten Grand Tour, sondern Abfahrt und los, positionieren sich in den Spitzengruppen, fahren die Sprintzüge halt an und nutzen halt die ganzen Möglichkeiten. Und die beste Chance ist natürlich Kronewegen für dann halt einen möglichen Etappensieg. Und das ist, diese Herausforderung nehmen sie an.
Ich finde es super lustig, die Rockets bekommen in Deutschland eigentlich so einen riesigen Fokus in den Podcasts, immer bei Basti wegen Rose und bei mir wegen Ministry, weil ich da ein paar Fahrer ganz gut kenne. aber ja, also die fallen halt auf, ne?
Ja, also, man hat einen größeren Bezug jetzt zu diesem Team, weil wir einfach in diesem Radsport auch an der Stelle ein bisschen näher dran sind, als an, keine Ahnung, Badiani CSF.
Als an Jonathan Milan zum Beispiel,
Oder Badiani CSF.
Ja, Badiani CSF würde ich aber auch gerne mal näher ranrücken, sieht noch ein interessantes Team aus. Also Paul Manier gewinnt seine zweite
Etappe. Ja, mein Trikot für dich, möchtest du es aufhängen? Nein.
Einfach nein. Manier, haben wir ja gesagt, vorher lange Durststrecke eigentlich ein bisschen auch. Und gewinnt jetzt 2 Etappen, also kann da sehr, sehr zufrieden sein.
Voll.
Die Etappe ging nach Sofia, danach Ruhetag und Anreise nach Italien.
Ja.
Ich glaube, das war auch für alle Leute, die Busse und Co. fahren müssen, eine anstrengende Geschichte.
Ja, da kann ich jemanden noch fragen, wir haben darüber die Tage nochmal diskutiert. So ein Ruhetag, also so ein Reisetag, vor allem haben wir auch gesagt, wir kommen aus Bulgarien, runter bis nach Kosenca oder so, das ist ja ganz unten Stiefel, quasi bevor die Fußspitze beginnt, also ganz unten in Italien.
Catanzaro.
Kurz vor Sizilien. Und das ist ja schon echt ein heftiger logistischer Aufwand. Ja. Wie macht man, wie stemmt man das als Team? Wie läuft
also? Schwierig, ne? Also da müssen einige Leute sehr lang Auto fahren. Deswegen musst du den Ruhetag machen. Ich glaube, ja. Die sind dann natürlich auch definitiv auch Fähre gefahren.
Ja.
Weil du fährst nicht oben rum.
Machst du eine kleine Delegation nach Bulgarien, hast schon was da unten als Team oder machst du dann, sagst du an denen alles mit?
Nee, ich glaube, dass der ganze Tross eher fährt. Ich glaube nicht, dass die jetzt mit einem, dass die mit zweigleisig sozusagen fahren für eine Grand Tour. Okay. Du hast einfach, dann zieht das ganze Team um, die Fahrer fliegen.
Ja.
Ich denke mal, ja, die brauchen halt schon den ganzen Ruhetag, um da drüber zu knüppeln. Also ich glaube, der Ruhetag für die Mechaniker und Swannies und Co., das ist ein harter Tag gewesen.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, sprechen wir erst über Etappe 4 oder erst über Etappe 5?
Ich würde eigentlich Etappe 4 machen, weil ich finde...
Dann gehen wir auf den Egan genauer ein.
Genau.
Okay, Etappe 4. Haben sie genau das gemacht, was wir gesagt haben? Guck mal, da lagen wir doch mal richtig.
Ja,
das stimmt. Ist so ein Berg und wenn du Bock hast, dann gehst du den Leuten mal krass auf den Sack. Das hat aber ein anderes Team gemacht.
Genau, ja. Wir haben nicht Movistar gesagt. Das war neu.
Das hat mich auch sehr überrascht.
Ich fand, das war so eine neue, das habe ich lange nicht mehr so gesehen.
Aber ich bin dann sofort in die Startliste rein, dachte mir, wenn der Lewis Aula fährt, dann verstehe ich das.
Ja.
Und der kommt ja auch verdammt gut berghoch, muss man sagen.
Voll,
ja,
voll.
Sind da Leute aus der Gruppe raus fliegen
Egon
gegangen.
Zum Beispiel.
Egon Bernal zum Beispiel. Aber muss auch sagen, der, ich glaube Lorenzo Milesi war das, von Movistar. Boah, der hat sich da mal vorne an die Spitze gesetzt und da das halbe Feld auseinandergeschraubt.
Voll.
Und der sah die ganze Zeit aus, als würde der gleich krachen gehen.
Der war so...
Aber der ist da schon, das hat er schon extrem gut gemacht und dafür ist er auch ein guter Fahrer.
Soll ich mal mit Daten direkt unterstützen?
Ja, das wäre krass, weil dann kann ich mir so ein bisschen mein Gefühl übereinander legen zu dem, was die Zahlen da.
Ja, voll. Also ich habe das sowieso jetzt in Vorbereitung halt für die Egan Bernal-Analyse mir anschauen müssen. Wir reden jetzt von dem gesamten Anstieg Falconara da San Lucido, bei Strava, das ist der, wie heißt der, Cozzo Tuno
14,4 Anstieg. Kilometer mit 5,9%.
Danke fürs Zusammenfassen, genau. Und wir sind bei der Bestzeit von Ben Zwiehoff in dem Fall, weil natürlich dann halt die Strava mitlaufen lassen, von 35 Minuten 18 Sekunden. Ben ist hochgefahren, Average 352 Watt. Wir haben den ersten 16 Fahrer, noch ein paar weitere, die mit Powerdaten hochgeladen haben, was ich gerade später für die Analyse von Egan Bernal brauchte. Dann habe ich einmal jetzt einen Vergleich gezogen von den Daten von einmal Felix Engelhardt, dann Alexander Cepeda und von Mikael Fallgren. So, ich habe mir Daten rausgesucht, weil das unbekannt war in dem Moment bei Strava, wie viel die wiegen, so ein bisschen der aktuellen, online zu finden Gewichte, so, und ich bei Fallgren habe ich so ein bisschen Range gegeben, weil der stand 71 Kilo, ich denke so vielleicht 70 bis 71, also schon auch eher, er ist ein größerer Fahrer, aber auch schwer wäre für diesen Anstieg, aber auch machbar. Also Cepeda mit 56 Kilo, typischer kolumbianischer Radfahrer halt. Oder was war Ecuadorian, venezuelanisch? Ich weiß gerade nicht.
Cepeda?
Ja, Cepeda.
Müsste ich nachgucken. Ich glaube, er ist Ecuadorianer.
Ja, ich glaube, nicht kolumbianisch. Und Felix Engelhardt, 68 Kilo, was ich gefunden habe. Die Powerdaten, der gesamte Anstieg. Wir haben bei Engelhardt 5,86 Kilo Average, Cepeda 5,79 Watt pro Kilo und Fallgren 5,75 Watt pro Kilo. Die höchsten 5 Minuten im Anstieg war einmal so eine etwas steilere Passage, so gegen spätere Hälfte. Oben flachte er ein bisschen ab. Die größten 5 Minuten waren 6,38 bzw. 6,54 und 6,64, also 6,5, sagen wir mal.
Ja.
Die besten 20 Minuten waren ungefähr immer genau bei knapp 6 Watt. Also sind halt etwas leichter reingefahren, dann mit 20 Minuten 6 Watt pro Kilo hoch und obenrum wieder ein bisschen abgeflacht, als es dann halt wieder schneller war. Also das ist mal schon so als Benchmark.
Ja.
Das finde ich cool.
Ja, ist aber auch nicht super krass.
Nein.
Aber so sowas, was halt schon krass nervt.
Auf jeden Fall. Vor allem hast du ja gesehen, es ist eine große Gruppe gewesen. Wir hatten nachher einen Sprint aus 42 Leuten, da sind ein paar wieder rangefahren.
Ja.
Aber du hast eine relativ große Gruppe, die über den Anstieg drüber gekommen ist. Das ist jetzt nicht diese Berg-Performances, die wir von Pogacar und Vingegaard bei der Tour kennen. Das ist völlig klar. Aber es ist dieses, Movistar reiht sich vorne auf mit vier Fahrern und alle hinter sind so einer Reihe und alles klar, erstmal kurz die Schone angezogen, wir bleiben jetzt mal hier und wir warten die Situation erstmal aus. Das ist erstmal, die guten Fahrer kommen mit, klar, aber auch medium gute Bergfahrer kommen ja auch dann mit. So einen Fallgren sehe ich nicht als Bergfahrer, aber der kann halt seine 400 Watt dann auch für eine halbe Stunde halt dann halten, ne?
Ja. Ja, ich frage mich dann immer, wie das für so die besten Fahrer ist. Für die besten Fahrer muss das halt so sein, so, ja.
Ja, ich glaube nicht, dass die gelangweilt sind, so wie du es gerade von der Tonalität rüber
so
gemittelt hast.
So ein Jonas Ingegaard wird sich gedacht haben. Oder die,
ja.
Das könnte auch so sein, so, hast aber nur so und so viel, aber tut schon auch ein bisschen weh. Ja,
wenn so der, Scheiße. Wenn der Gluteus links einmal ein bisschen zieht, dann so, genau. Boah, jetzt denkst du auch nach.
Bei den Wattzahlen schon.
Das Problem ist einfach, wir wissen zu viel, du kannst zu viel messen, das ist ja schrecklich, ne? Du weißt ja, jede einzelne 5-Watt-Sprünge kannst du in deinem Körper ja auch gegenchecken und reflektieren, ob das heute normal ist oder nicht normal ist. Und dann sitzt du dann da, fährst deine 6 Watt pro Kilo da 20 Minuten und denkst so, ah, irgendwas zieht hier hinten gerade im Hamstring.
Ja.
Weiß ich nicht, also das ist schon hart.
Ja, ein paar Fahrer sind da auch abgestellt worden, wie du gesagt hast, auch nicht nur Egan Bernal, der dann flöten geht, sondern auch Derek G. West ist, glaube ich, hinten rausgefallen und musste dann auch erstmal wieder zurückkommen. Was ich beeindruckend fand, ist, Ben Turner hat sich zurückfallen lassen und ist dann noch Vierter geworden.
Das war echt krass und der ist halt echt stark gefahren. Ben Turner, an dem Moment, als sie danach halt wieder rangefahren sind, als es so schnell war auf dieser Flachen, ich weiß nicht, ob du es auch so wahrgenommen hast, ob du es so gesehen hast, aber Ben Turner hatte teilweise so eine Gap von 2 Metern, die er teilweise so zufahren muss und er sah aus, als würde er wirklich Anschlag fahren, um da diese 2 Meter Gap zu schließen zu der Gruppe wieder nach seiner Führung, weil da einmal so ein Ruck durchgegangen ist. Sie sind ja sehr aggressiv rangefahren nachher und du merkst, okay, wir sind fast dran, wir müssen jetzt irgendwie ranspringen und wenn der Erste halt gerade in die Führung kommt, der kann auch Ben Turner ablöst und dann halt voll drauf latscht und du hinten reingehst und denkst, ach du Scheiße. Ja. Und dann hat er so 2 Meter gehabt, den hat er richtig lange gehabt und ich dachte mir so, Junge, der fällt gleich ab, Ben Turner fällt gleich ab und er sah so aus, als würde er so Anschlag da ranaulen.
Dann wird er noch Vierter.
Und dann noch mal Vierter zu werden, das heißt, er hat da schon einmal sich wirklich ausgedrückt.
Ja.
Leute, geht gleich weiter mit der Egan Bernal-Analyse und vielleicht auch, wieso das für dich relevant sein soll. 10% gibt es bis zum 31. Mai noch auf all unsere Gravel-Trainingspläne. Also schnell zugreifen. Die Info und die Links findest du hier in der Shownotes. Weiter geht's.
Dann im Finale eine Attacke von, wie hieß er jetzt? Jan Christen. Und ich habe gar nicht gecheckt, dass Navarez in Giro fährt und dass Navarez dabei ist.
Ich habe genau gleich gedacht. Ich habe gedacht, jetzt ist Jan Christen ist alleine vorne.
Dachte ich genau. Und dann dachte ich, als dann aber der Typ hinter Luis Aula und Giacone rauszog, dachte ich mir so,
ich habe genau
dieses G42 auf dem Helm, das ist doch Navarez. Ja. Habe ich so, ja gut, der Drops ist gelutscht.
Ja, ich habe genau das gleiche gedacht.
Geht übrigens zurück zu Netcompany Ineos.
Echt?
Ja, hat 2 Jahre bei UAE und geht es wieder krass zurück. Ist da natürlich auch brutal gefahren und ich glaube, Pogacar ist auch da ein riesen Fan von ihm.
Ah ja.
Aber
ja. Gut, vielleicht die Rolle, wie er sie beim Team jetzt gehackt
für 2 Millionen wahrscheinlich.
Die Baseline. Ja, die Rolle, die er jetzt gerade bei UAE im Team hat und die er vielleicht bei Ineos oder dann bei Netcompany, wie auch immer, dann bekäme, das ist wahrscheinlich auch, der hat wahrscheinlich mehr Freiheiten, schätze ich mal. Vielleicht.
Ja, aber ich fand, der hat jetzt auch letztes Jahr bei UAE schon ganz gut sein Ding machen können. Ich glaube, der hat Down Under gewonnen. Genau, hat Down Under gewonnen. Ja. Und ansonsten, gut, der ist dann relativ viel so für Pogacar gefahren.
Was so bei der Tour zum Beispiel, was soll er seine Rolle denn dann sein, auch zukünftig, wenn der Fokus halt weiterhin erstmal Tour de France-Sieger gewinnen ist? Oder bei anderen Grand Tours, so wenn der halt.
Ja.
Also klar, gegen einen Sprinterfeld ist das halt super schwer für ihn, aber in so einer elitären Gruppe von Fahrern, die halt sprinten können, so wie jetzt gerade in dem Fall, dann kann er schon mehr bewegen. Und es wird sich ja erst einmal theoretisch nicht viel ändern, es sei denn, der kriegt einen Freifahrtschein. Aber bei der Tour wäre es halt ein bisschen zu kostbar. Vor allem, wenn in Zukunft vielleicht mit dem Sexas auch andere Fahrer näher an Pogacar rankommen. Ja. Dann kannst du nicht mehr erlauben.
Kannst du nicht mehr erlauben, genau so viel Freiheiten zu kriegen. Ja. Okay, ja. Jetzt habe ich vom Thema abgelenkt.
Nee, aber Navarez gewinnt die Etappe. Genau, die Erklärung war halt einfach so ein bisschen, ich habe genauso gedacht, so Jan Christen ist irgendwie alleine. Jan Christen konntest du aber, fand ich, schon bei Kilometer 12 vor Ziel sehen, dass er gleich attackieren wird.
Ja. Fandst du es auch?
Ja, das ist das immer.
Der guckt auch schon immer so. Der will aber auch dann so, dass es geil aussieht.
Ja.
Dann guckt er so, ist das ein geiler Moment, da kann ich richtig lang scheppern. Das, ja.
Jan Christen auch, ganz ehrlich, so von der Fahrweise auch so der genau, der Schweizer Del Toro oder Schweizer Pogacar, der sitzt ja auch dann wieder so wie die beiden. Die drei sind ja irgendwie so Copy-Paste, nur anderer Nation.
Ja, das stimmt. Ich finde, es sieht sehr ästhetisch aus, sieht voll sehr explosiv aus.
Genau.
Aber ich fand das Krasse, die sind ja dann hinterhergefahren und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es war ein Movistar-Fahrer. Der sah ultra träge aus und so. Und da vorne war der Christen so richtig dynamisch. Aber du hast gesehen, dass er einfach näher ranfährt. Der eine sah viel schneller aus, also Christen.
Ja, ja.
Aber und hinten hast du gesehen, okay, ja gut, die fahren da jetzt ran. Weil das war auch relativ weit, wo er oder lang, wo er losgefahren ist. Aber am Ende war es natürlich perfekt. Navarez gewinnt die Etappe vor Luis Aulard und Giulio Ciccone.
Das war das Problem.
Das rosa Trikot ist.
Genau, das war das Problem so ein bisschen. Er hat auch vorher schon sich die Sekunden geholt beim Red Bull-Kilometer. Und damit hatte dann Florian Stock auf Platz 11 im GC an dem Tag nochmal sogar einen Platz verloren, hinter Jan Christen sogar noch. Aber die Zeitbonifikation von Giulio Ciccone hat natürlich dann ausgereicht, um sich das Maglia Rosa zu holen.
Exakt.
10 Jahre nach seinem ersten Etappensieg.
Krass, beim Giro. Also ich hätte auch schwören können, dass er das schon mal irgendwann hatte, das rosa Trikot.
Nee,
weil er das Gelbe bei der Tour mal gehabt. Gelbe,
genau. Dieser Vollblut-Italiener hat dann endlich hier sein pinkes Trikot bekommen.
Finde ich auch wichtig.
Ja, klar.
Also das freut mich dann auch für so jemanden. Wir gehen gleich noch drauf ein auf Egan Bernal und der ist ja halt ungefähr, was würde ich sagen, 3-4 Kilometer vom Gipfel abgehängt worden.
Ja, 2,8, ja.
2,8 vom Gipfel abgehängt worden, dann wieder rangefahren worden von Ben Turner und hat keine Zeit kassiert. Etappe danach, Sauwetter.
Ja, mit apropos Nerven.
Mit so einem Nervanstieg aber auch wieder, der halt super steil ist.
Ja.
Und diesmal wird eine Gruppe fahren gelassen und ja, es war ein krasses Finale. Alle sind einmal gestürzt, falsch gefahren oder sonst was.
Ja.
Und am Ende waren noch zwei vorne, Igor Arrieta und Alfonso Eulalio. Arrieta stürzt als erstes einmal.
Nein.
Doch,
Arrieta, sorry, genau.
Als erstes, ist Eulalio alleine, stürzt auch alleine. Arrieta fährt wieder ran, fährt dann falsch.
Aber auch, weil er die Kurve so schlecht angefahren, weil so schissig wurde.
Der konnte gar nicht mehr raus aus der, sobald er gesehen hat, so, okay, ich kann rechts oder links, denkst du so, warum biegst du nicht rechts ab? Aber er konnte auch dann aus meiner Sicht gar nicht mehr, wenn er da eingelenkt hätte, hätte er wieder gelegen.
Ja, genau.
Und dann hat er noch zwei, dreimal so eine Situation gehabt, wo er das Hinterrad
zum Bikeslip,
so krass,
Was war das für eine, also das liegt ja nicht mal an den Fahrern unbedingt.
Reifen?
Ja, vielleicht.
Also ich fand das schon. Aber
die Straße war auch, muss extrem rutschig gewesen sein einfach.
Safe.
Die sind auch, ich fand auch der erste Sturz von Arrieta, das war ja die Linkskurve.
Ja.
Und fandst du die erste Rechtskurve sah schlimmer aus, wie die gefahren ist, als die Linkskurve?
Ich habe nur die Wiederholung vom Sturz gesehen. Also ich habe nicht die Kurve davor.
Du musst die Helikopterperspektive mal sehen.
Ja.
Weil dann ist die erste Rechtskurve, die er fährt, dachte ich mir, das ist komplett wild, wie er die fährt. Dann kommt die Linkskurve, dann sieht das trockener aus und dann rutscht er halt erst weg.
Ja, also es hat auf jeden Fall, das war so eine Etappe, da will jeder GC-Fahrer einfach nur durchkommen und sich denken so, okay, es ist nichts passiert.
Ja, das hat das Ergebnis dann auch wieder spiegeln können.
Ja, da war viel Potenzial für Scheiße, die passieren konnte. Da ist auch, glaube ich, ein Fahrer von Bardiani, auch so komisch gestürzt, da kam der auch wieder aus so einem Busch rausgekrabbelt in der Live-Übertragung und dachte mir so, wo kommt der denn? Dann kam die Wiederholung, ist halt so da reingeflogen und dann so 2-3 Meter weiter später an der Straße wieder rausgekrabbelt gekommen mit dem Fahrrad. Ja, das war einfach, glaube ich, ein sehr, sehr nerviger Tag für die meisten Fahrer. Und also Arrieta kommt nochmal ran, nachdem er falsch gefahren ist. Und weil Alfonso Eulalio auch komplett eingegangen ist davor.
Ja, also voll.
Der ist komplett stehen geblieben.
Ich hatte mal die Wiederholung vorhin genau im Detail angeschaut, du konntest bei Arrieta sehen, das war glaube ich 800 vor Ziel, war ja leicht ansteigend. Da war Arrieta schon ziemlich nicht Anschlag, aber schon sehr, sehr tief auf jeden Fall. Und hat er aber nochmal so gerotzt und sich so Gesicht halt irgendwie so ready gemacht für irgendwas. Und dann ist er so, also das würdest du nicht machen, wenn du Anschlag fährst.
Ja.
Und er hat so einfach so eine Rotzbewegung gemacht. Und da muss ich auch sagen, wenn jemand das macht, dann weißt du genau, der hat noch einfach Spielraum.
Ja,
so, das macht er jetzt nicht, wenn er als Anschlag ist. Und das konntest du genau in der Körpersprache konntest du sehen, der eine fährt jetzt gerade on the edge, was geht, und der andere weiß, ich kann ihn doch mal einen Kick zünden.
Ja. Und dann hast du, also bei 1 Kilometer to go, habe ich gedacht, boah, die Lücke ist schon groß.
Mhm.
Und dann ist die aber so schnell kleiner geworden.
Ja.
Und dann ist das Witzige, du siehst, dass er ranfährt und er wartet noch kurz so eine Sekunde im Hintergrund. Da dachte ich mir so, Junge, der Typ vor dir ist mausetot, fahr sofort drüber. Also Und der fährt dann auch nach einer Sekunde fährt er los, weil er merkt, ich muss hier fast bremsen am Hinterrad.
Beim Sturz von Arietta hat er doch ein neues Bike bekommen, ne?
Mhm.
Also es kann ja nicht gewesen sein, dass sein Bike nicht mehr geschaltet hatte. Warum fährt der Mann mit 56,11 einen Sprint? Was war das?
Weiß ich nicht. Vielleicht hat das für ihn sich besser angefühlt.
Das sah aber nicht aus, als würde sich das besser anfühlen. Der hat einen Durchschnitts-Average-Torque von 100.
Er hat diesen Gang einfach nur noch rumgedrückt und ist dann einfach da auch drüber gefahren. Deswegen dachte ich mir auch so, jetzt verzöger gar nicht erst, weil du fährst so eine Mühle,
das macht keinen Sinn,
gar nicht beschleunigt. Fahr einfach weiter.
Ja, du musst einfach das Momentum halten.
Du hast so viel mehr Geschwindigkeit als der andere.
Ja.
Der gewinnt dann die Etappe. Ja. Der ist auch sowieso schon eine gute Saison gefahren.
Ja. Aber zeigt auch nochmal, was möglich ist, wenn du halt diese Freiheit hast, weil Igor Arrieta wäre jetzt wahrscheinlich eine GC-Konstrukt, eigentlich für Almeida, dann für Yates, auch nicht so wahrscheinlich fahren gelassen worden. Oder zumindest nicht die gleiche Situation.
Ja, genau. Und Alfonso Eulalio bekommt dann zur Wiedergutmachung noch das rosa Trikot.
Perfekt. Der hatte Contract Year.
Der ist sowieso auch ziemlich, also letztes Jahr, WM ist der, glaube ich, krass gefahren. Neunter im Straßenrennen.
Junge, bei dem Rennen vor allem.
Das ist ja sein erste Saison als Profi.
Ist schon krass.
Schon krass. Also der macht einen extrem interessanten Eindruck. Und Contract Year.
Er hat schon verlängert.
Er schon verlängert?
Bis 28.
Genau.
War aber kurz vor dem Giro schon anscheinend.
Ja, blöd.
Klar, also jetzt nicht, also nicht nach heute, nach gestern, aber ja, genau. Beim nächsten Ruhetag nochmal nachverhandeln?
Genau, da muss der Agent nochmal ran, sagen so, Jungs, ihr wisst doch, wir hatten doch gesagt.
Also die Unterschrift sehe ich ja hier gar nicht, das ist ja ein bisschen verschwommen auch.
Hast du mal eine Radiergummi? Ja, der ist auf jeden Fall jetzt im GC vorne.
Bisschen
und hat auch so 6,5 Minuten. Jetzt ist auch die Frage, wie weit kommt der?
Das habe ich mich heute auch gefragt, dich das zu fragen.
Und ich habe es mir angeguckt, dachte mir so, okay, der ist so also schon, ne, der kommt nicht verkehrt berghoch natürlich.
Ja.
Und wenn er sich richtig Mühe gibt.
6 Minuten 22 auf die, ich meine, Egan Bernal, 6,16, 6,22 auf den Rest. Also.
Dann kommt er damit schon
ein. Da hast du ein bisschen Spiel.
Da kann schon Top 10 fahren, weil am Ende.
Ja, klar.
Auf die ersten, ist scheißegal, die hängen natürlich krass ab. Der hat nach drei Bergetappen hat wahrscheinlich 9 Minuten auf Vingegaard. Aber so der Rest muss erstmal so viel aufholen.
Und dann ist auch mal die Frage, wer hat dann auch welches Interesse noch aufholen? Ja, und dann auch welche Aufgaben. Wenn du halt in den Top 10 vielleicht irgendwie ein Helfer von einem Leader bist, ist nicht deine Aufgabe, auf GC zu fahren, sondern
halt die Leader. Ja, aber das machst du dann automatisch. Bei Navarez siehst du das mit der Tour letztes Jahr, der wird 13. der Tour. Er fährt halt einfach über den ersten Berg, soll damit drüber knüppeln, dreht sich um, da sind noch 8 Leute.
Aber es ist ja, wenn der letzte Anstieg dann irgendwie kommt, keine Ahnung, Blockhaus, gut, ist kurz genug eigentlich morgen, wollte ich gerade sagen, dann musst du halt irgendwie dich so rausschroten, dass du hinten raus jetzt nicht mehr in der Lage bist, noch so viel Gas zu fahren. Dann musst du schon einmal runterdrehen und wenn er halt an dir vorbeifährt,
wenn du so ein, wenn du so ein klassische, so eine flache Etappe und dann Bergankunft, da verlierst du als Helfer auch Zeit.
Ja.
Aber wenn du halt am Ende so 3 Anstiege hast und du zerlegst das Ding halt am ersten Anstieg, dann sind die Unterschiede so groß.
Ja, stimmt schon.
Und auf einmal holst du halt 8 Minuten auf den Typen.
Okay, spielen wir das Game nochmal direkt zurück. Was macht denn Eulalio nachher im GC? Wo ist er?
Warte.
Weil er wird ja auf GC jetzt erstmal fahren, schätze ich mal. Er wird lange erstmal verteidigen und wir merken, okay, wir können jetzt eine gute Platzierung vielleicht fahren.
Dafür müsste ich jetzt erstmal noch ganz kurz überlegen, hat er irgendeine Aufgabe? Oder ist der free as a bird?
Naja, er hatte Buitrago und der ist raus, oder?
Damiano Caruso.
Caruso?
Caruso?
Ist seine Zeit nicht schon vorbei eigentlich?
Seine Zeit war vorbei, aber.
Der kam ja nochmal wieder, ne?
Der kam nochmal wieder. Wenn du dir das anguckst, der ist nochmal 5. geworden im Giro letztes Jahr.
Das ist halt auch schon
ein großes Fragezeichen in deinem Gesicht.
Damiano Caruso, den traue ich keinen Meter irgendwie, oder? Also dieser Typ, ich traue dem wirklich keinen Meter.
Ja, aber gut. Auf jeden Fall, der ist 5. geworden letztes Jahr mit Giro. Vielleicht hat er Freiheiten jetzt, der Eulalio, aber vielleicht auch nicht. Ja. Aber ansonsten, ja, ich glaube schon, dass die ihn das mal austesten lassen.
Nein, sagt der ganz nachher.
9. sage ich.
Bahrain nachher 2 Fahrer in den Top 5.
Nee, glaube ich nicht.
Nein, ist schon hart.
9. würde ich sagen.
Aber 9. ist schon gut. Hätte Alfonso Eulalio vorher.
Der darf halt nicht zu früh zu viel Zeit verlieren, weil dann gibt er auf. Aber, dann geht er wieder auf Etappensieg.
Ja, verstehe ich, was du meinst. Aber wenn wir uns mal ein bisschen anschauen hier, Eulalio ist ja noch in der Lage, auch beste Nachwuchstrikot zu holen, oder? Der ist ja jung genug.
2001er Jahrgang.
Ja, ja. Hat hier ein kleines Sternchen.
Okay, ja.
Das heißt, da könnte er halt irgendwann drauf fahren. Das heißt, er kriegt dann doch wieder die Freiheit, so ein bisschen auf GC zu fahren, weil sie dann Trikot holen können.
Möglicherweise, ja, genau. Ja.
Spannend.
So, gehen wir mal zurück zu der vorherigen
Etappe. Und wir springen in die Etappe zurück.
Genau. Als Egan Bernal abgehängt wurde, dachte ich mir so, oh, habe ich erstmal gecheckt, ob ich das bei meinem Tippspiel hier in unserer Runde, ob ich ihn unter die ersten fünf gepackt habe, habe ich eigentlich nicht gemacht. Weiß ich nicht genau.
Ich
habe es nicht. Dann dachte ich mir so, boah, ein Glück. Und dann dachte ich mir,
mein Giro läuft wieder richtig
gut. Was bedeutet das jetzt eigentlich so, wenn du so einen schlechten Tag hast?
Ja.
Und das Zitat, was ich von Bernal gelesen habe, war, yo, also ich hatte 190er Puls und ich dachte, ich sterbe. Und ich hatte den 190er Puls auch schon relativ früh und relativ lange.
Ja.
Und die Beine waren aber eigentlich noch voll okay.
Ja, ja, ja.
Und dann habe ich mich gefragt, was ist das?
My legs were not hurting at all.
Ja.
Ja.
Und dann frage ich mich halt so, was war das? Und ist das etwas, was jetzt bei der nächsten wichtigen Etappe anders sein wird? Oder können wir irgendwelche Rückschlüsse ziehen auf wie der Giro jetzt weiterverläuft für ihn?
Ich würde mich hier auf den Kommentar von Karl1985 Dyson beziehen, der schrieb, ignore the data, go on feel.
Ja, on feel war wohl nicht so gut.
War nicht gut. Und irgendein anderer schrieb so, einer von uns.
Ja, fühle ich. Kommentare sind immer geil.
Ja, ja, schon manchmal witzig. Okay, ja, was kann das sein? Weil ich habe mich da nochmal mit beschäftigt, weil es gilt ja auch als Trainer und Sportwissenschaftler immer Lösungen für Probleme zu finden, wo wir uns irgendwie auch alle wiederfinden und vielleicht können wir da ein bisschen was draus lernen und vielleicht, naja, können wir so ein bisschen mal hinterfragen, was hätte man besser machen können und was gab's.
Also Woran hat ihr gelegen?
Hattest du
das schon mal so? Ich habe es immer nur andersrum. Ich bin eigentlich.
Deswegen wollte ich es genauso auftaken. Genau. Also eigentlich kennen wir es ja nur andersrum. Das nochmal zur Erklärung. Egan Bernal kommentiert, seine Beine haben nicht geschmerzt und seine Herzfrequenz, sein kardiovaskuläres System schien Anschlag zu laufen. Seine Herzfrequenz dauerhaft zu hoch und er dachte, er kippt gleich hier um.
Ich habe das schon mal gehabt, so in der Art. Früher, wenn wir ins Trainingslager gefahren sind und wir sind über Nacht gefahren.
Mhm. Ah ja, Ermüdung so und ja, Reisestand.
Da hatte ich das schon mal, dass dann der Puls unglaublich hoch war und ich das Gefühl hatte, ich kann ja auch auf gar keinen Fall jetzt irgendwie hochdrehen oder sowas.
Ja.
Und die Beine haben so gar nicht wirklich viel gemerkt. Die waren so indifferent, aber so das Gesamtsystem war so, ey Junge, heute nicht.
Ja, ich habe gleich eine Idee. Ich habe viele Ideen auch für das andere Phänomen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Anstieg selber. Wir haben keine Powerdaten von ihm.
Ja.
Egan hatte früher Ehrenmann immer alles hochgeladen, mittlerweile halt nicht mehr. Und
aber der wird ja ähnlich viel gefahren sein, so, was waren das, 5,6, 5,7, 5,8?
Ich habe mal geschaut, er ist halt so, was war das, wie viel hat er bekommen, 40 Sekunden, müsste 40, 45 Sekunden bekommen haben, vor allem halt im oberen Teil. Wenn man sich das Rennen nochmal anschaut, den Anstieg nochmal anschaut, er fährt ja relativ lange erstmal mit dabei, also da lässt er sich einfach stückweise zurücksacken in dem Vergleich nachher mit der Bestzeit jetzt von Strava, zum Beispiel mit Ben Zwiehoff, siehst du einfach nur, er lässt sich einmal zurücksacken und hält dann aber ganz gut so ein bisschen seine Position. Er hat das ziemlich genau das gleiche Tempo, ist so ein bisschen weiter hinten in dieser Gruppe und hat dadurch ein bisschen mehr GPS-Zeit verloren.
Ja.
Und dann ziemlich genau so 2,8 Kilometer vor Ziel, dann bricht das ganze System zusammen. Und das ist der Moment, wo er abfällt, die Kamera hält drauf, guckt ihn ins Gesicht und er hat dann so einen toten Blick.
Boah, ich würde so hassen.
Ja, ja, klar. Also das ist, aber da muss ich dran gewöhnen, ne?
Ja.
Die filmen dich, wenn du gerade fliegst, ja, das willst du ja auch, dass die Kamera da sieht. Junge, ich bin gerade der Beste. Und die filmen dich genauso, wenn der wichtige Fahrer abfällt.
Ja, genau.
Und dann von dem Punkt an verliert er dann nochmal ungefähr 32 Sekunden von dem Punkt an, wo er dann halt abfällt von der Gruppe. Also ab da ging es das System halt einfach nicht mehr. Da merkst du halt, okay, er dreht halt runter, aber er muss halt irgendwie nochmal den Berg drüber kommen, weil komplett aufhören kann er nicht.
Ja.
Hat ja das Ding noch gerettet. Ich meine, am Ende muss man sagen, er ist auch der beste GC-Fahrer. Also er nochmal, glaube ich, 6 Sekunden vor Jonas.
Ja.
Er ist noch der beste GC-Fahrer. Sah jetzt nicht so aus, aber ist er halt theoretisch. Und er sagt halt, es war ein Katastrophentag. War ja von Anfang an den Berg zu sehen. Ausgerechnet habe ich übrigens ganz kurz so ein bisschen mit so ein paar Konstanten, dass wenn alle 5,8 Watt pro Kilo da hochgefahren sind im Average, dann ist er vielleicht bei 5,6. Also wir reden jetzt nicht davon, dass es ein massiver Einbruch war.
Ja.
Ne? Es ist nicht 4,5 oder so, sondern halt er fährt schon gut lange damit, oben raus aber nicht mehr das, was er halt bräuchte und kriegt halt dann eine Dreiviertelminute. So, ganz schlechter Tag. Wir nennen das Phänomen erstmal, oder könnte man bezeichnen als Cardiac Muscular Decoupling. Also ein bisschen so ein Entgleisen des Herz-Kreislauf-Systems und der Beine.
Ja.
Kardiovaskuläres System arbeitet auf Hochtouren, also hohe Herzfrequenz, hoher Cardiac Output, aber die Peripheriemuskulatur kann die bereitstehende Energie nicht abrufen. Was könnte es sein? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Mitochondriale Dysfunktion durch oxidativen Stress. Also deine Mitos funktionieren nicht mehr so richtig. Durch oxidativer Stress, das ist, wenn du halt ich sag mal, sehr viel Belastung hatte, super viel Volumen, super viel Kalorien verbraucht hast, dass deine Mitochondrien nicht mehr so effizient vielleicht arbeiten können. Würdest du zum Beispiel dann halt messen, hinten raus nach 3 Wochen Grand Tour, würde man eigentlich bei einem Rampentest erwarten, dass jemand eine geringere VO2 Max hat als zum Beispiel zum Eingang der Tour de France. Einfach nicht, weil, also so ein bisschen Kombination aus viel Masse verbraucht, viel Proteinmasse verbraucht, die selber verbraucht und irgendwann auch die muskuläre oder die Mitochondrien-Effizienz, die halt dann schlechter wird. Das Ding ist aber nur an diesem Phänomen, du würdest eher die Beineschmerzen merken, als das, was er halt beschreibt. Weil eigentlich würde es ja bedeuten, Mitochondrien funktionieren nicht mehr so richtig, du hast vielleicht einen höheren anaeroben Stoffwechsel oder mehr eher bei Laktat, genau, H-Ion, es tut mehr weh. So dieses permanente
Und das kenne ich. Also ich kenne es eher, okay, heute übersäuere ich mich schneller oder hier zieht die Muskulatur irgendwie ein bisschen, ich habe schlechte Beine, aber ich habe es halt selten, fast nie andersrum gehabt.
Voll, genau das ist es halt auch. Und die nächste Erklärung, neuromuskuläre Ermüdung, geht auch so ein bisschen in diese Richtung. Also dann ist nämlich erschöpfte Glykogenspeicher, schwer anzunehmen, wir hatten Ruhetag davor, wir hatten die ersten 3 Tage, die erste Etappe.
Ja, die erste Etappe war.
160 Watt Average für 3,5 Stunden, Zitat von Jonas Vingegaard, meine Ruhetage sind härter als das.
Einer, ich weiß gar nicht, wer es war, Atomi, im Rennen einen 86er Puls.
Ja.
Hab ich mir so, boah, 86er Puls im Rennen.
Das ist schwierig. Und dann kannst du aber nicht davon ausgehen, dass du deinen Glykogenspeicher zu gering hattest, bei dem, was sie halt dann unterwegs halt
eben. Da musst du halt eher aufpassen, dass du nicht zunimmst.
Ja.
Also wenn du dann da deinen normalen Rhythmus durchziehst,
dann 1,08 auf 120 Gramm, oder?
Genau. Und dann auf einmal merkst du so, also mein Energiebedarf ist eigentlich gedeckt.
Ich habe heute 12 Gramm Carbs verbraucht.
Genau.
Und diese periphere Ermüdung als Glykogenspeicher, dann auch Ermüdung der Fast-Twitch-Fasern, ey, ganz ehrlich, das haben wir auch nicht erlebt in den ersten Tagen.
Ja.
So, das kann halt dann auch wieder Kraftentfaltung limitieren. Oder zentrale Ermüdung, also zentral nervliche Ermüdung, dass so ein bisschen die Rekrutierung so ein bisschen fehlt. Aber auch da ist wieder so, es wird eigentlich müde Beine beschreiben, als das, was er halt beschrieben hat. So, was kann es dann doch sein? Das fand ich ganz interessant. Hier betitelt als Plasmavolumenverschiebung. Mhm. Plasmavolumen beschreibt einfach die Gesamtvolumen deines Blutplasmas.
Ja.
Da sind dann feste Bestandteile, es sind auch Flüssigkeitsbestandteile. Das heißt, dein Körper oder dein Blut besteht ja aus Hämoglobin, Erythrozyten, Antikörper etc. Und die Gesamtmasse des Blutes wird im Blutplasma oder Blutvolumen beschrieben. Und wenn sich das reduziert, wie kann es reduzieren? Indem du Flüssigkeit verlierst. Dann hast du erstmal ein paar Phänomene. Zum einen hast du erstmal einen erhöhten Hämatokrit.
Ja.
Der Anteil fester Bestandteile geht ja hoch.
Ja.
Deswegen kann man ja bei Epo-Doping mal ganz schnell nochmal eine Infusion ballern, damit der Hämatokrit runterging.
Ja.
So, das ist ja nochmal ein guter Trick.
Kannst du mal schön 2 Punkte noch verlieren.
Genau, da bist du mal schnell unter 50% wieder. Oder anders kann man ja auch die Blutdaten, die man bekommt, wenn man dehydriert war, zu dem Bluttest, den man gegangen ist, sich auf einmal als Athlet freuen, dass man auf einmal einen 49er Hämatokrit hat. Denkt man, ist auf einmal Maschine.
Ja.
Das ist aber nur, weil zu wenig Flüssigkeit da ist. Genau. Aber was vor allem das Problem ist, dass das Blut viskoser wird. Und viskos beschreibt, wenn etwas zähflüssiger wird.
Mhm.
Also das Blut wird zähflüssiger durch Reduktion von Flüssigkeit einfach. Und das ist jetzt nicht mehr so geil, weil ich habe schon mal, glaube ich, hier zitiert, es gibt Studien, die gezeigt haben, was Dehydrierung für Effekte auf den Körper hat. Dehydrierung, wenn du lediglich 1% deines Körpergewichts verlierst, 70 Kilo, 0,7 Kilo, da bist du schnell auch mal bei warmen Tagen. Dann haben die sich angeschaut, so ein Bergzeitfahren, wo man dachte so, ey, wie cool wäre das, wenn du halt ein bisschen leichter wirst, weil du weniger wiegst, so, fährst du dann vielleicht schneller. 5% Leistungsverlust, das war irgendwie auf 16 Minuten dann irgendwie eine Minute, die sie halt verloren haben.
Ja.
Also schon riesen Leistungsoutput.
Es gab aber mal dieses Functional Dehydration.
Abbruch, genau. Das ist die Studie gezeigt, dass es nicht geht. Ja.
Okay. Das war so dieses, was Team Sky einmal gesagt hat. Ja. Man könnte auch Functional Dehydration, weil der Gewichtsvorteil hat dann am Ende überwiegt. Ja.
Ich glaube, ganz ehrlich, Team Sky hat uns 2013 bis 2015 auch häufiger mal verarscht. Also die Lachs-Avocado-Ei-Kombo von Froomey am Frühstück. Ich weiß nicht.
Ich glaube, der sah schon so aus, als würde der das schon häufiger mal ballern.
Ja.
Also, aber er kann natürlich sein,
sich aber dann zum ersten Mal die 80 Grams reinzudonnern als Revolutionärer des Radsports.
Ja.
Das muss ich schon lassen. Da hat das Team.
Da muss aber auch der Stoffwechsel noch drauf reagieren.
Also, deswegen glaube ich nicht, dass er immer Low Carb gefahren ist, weil sonst kannst du es ja auch nicht aufnehmen.
Du kannst es schon. Das hat zum Beispiel Romain Bardet gesagt.
Ja.
Er jetzt Gravel fährt und auch und bei Ministry auch noch Vertrag ist. Der hat gesagt so, hey, er war super froh. Mhm. Er ist ja aus dieser Zeit gekommen, dass sein Körper das halt eben noch konnte. Und es erkannte viele Teamkollegen, wo der Körper das halt eben nach dieser ganzen Low-Carb-Phase nicht mehr so gut konnte. Und
Carbs aufnehmen,
genau. So, das heißt, er sagte, yo, es gibt genügend Leute, die fangen damit an, aber es kommt einfach nicht mehr richtig an. Und die haben sich halt über Jahre kaputt gemacht. Und er war natürlich sehr, sehr leicht in seiner Karriere und hat diese ganze Scheiße auch gemacht.
Ja, klar.
Aber es hat noch funktioniert wieder. Vielleicht ist es bei Froome halt auch so, also es muss ja so gewesen sein.
Ja, klar. Verschiedene Trends, die im Radsport kursieren dann.
Eine Sache noch, stell dir vor, du hast den ganzen Tag diese Low-Carb-Kacke und dann bist du auch noch functional dehydrated.
Oh Gott.
Und dann sagen die, hey, und jetzt eine Tour-Etappe. Und denkst du so, Alter, was geht eigentlich?
Und jetzt so eine Etappe, dass wir Planche de Belfi hinten enden.
Hinten mit dem ganz steilen.
Mit dem ganz steilen, so die super Planche de Belfi.
Du denkst so, ja, ich kann jetzt mal in meiner Schwelle von 430 auf 435 im Sprint erhöhen.
Genau das. Es tut nicht weh, aber wenn ich auch hochdrehe, passiert geht auch direkt auch nicht mehr.
Genau.
Bin auch direkt Limit. So muss ich Egan Bernal auch gefühlt haben, als er da hochgefahren ist. Denn eine Reduktion des Blutplasmas bewirkt eine Hämokonzentration. Eine Hämokonzentration ist einfach nur, dass du quasi, das er gerade sagte, ne, dass das Blut einfach so ein bisschen eingedickt wird. Stell dir vor, du hast so eine schöne, einen Eintopf und rührst so lange und kocht so rum, bis immer nur feste Bestandteile sind.
Ja.
Das ganze Flüssige ist immer weg. Und da gibt es eine Studie von, die fand ich interessant, die hieß, die ist von Pierre Bastos aus Juli 22. An estimate of plasma volume changes following moderate high intensity running and cycling exercise. Jetzt kommt's. And Adrenalininfusion.
Na gut.
Dachte ich auch so, hä? Wo kommt das denn über Bande jetzt nochmal her? Ging, glaube ich, um den Trainingsstress nochmal zu simulieren, diese Belastung zu simulieren. Konnte ich gar nicht weiter darauf eingehen, weil ich mir die Ergebnisse jetzt angeschaut hatte. Und dann konnte man sehen, dass bei maximaler Belastung das Plasmavolumen um 13% abgesunken ist. Ich finde, das ist nicht wenig.
Das ist ziemlich viel, ja, 13%. Also
ich kenne mich so generell so im hämatologischen Bereich, im Blutbereich nicht aus, aber 13% finde ich schon wild. Und dann war es dann eher, die Hämokonzentration schien dann ein kardiovaskuläre Last abzuhängen. Das heißt wiederum, dein Herz-Kreislauf-System, also dein Körper rafft ja irgendwann, das Blut ist halt zähflüssiger.
Ja.
Wir müssen das aber trotzdem so im Bein runterscheppern, runterschieben, weil
der Egon
fährt den Kotzotuna, fährt er ja gerade trotzdem mit 5,6 Watt pro Kilo hoch. Das ist ja nicht so, als wir könnten nichts machen.
Ja.
Das heißt, er schiebt nach und merkt halt so, ey, da kommt aber nicht so zurück wie sonst. Das heißt, die Herzsequenz versucht immer weiter nachzuschieben, was mittlerweile nicht mehr über dieses einzige Schlagvolumen funktioniert. Das heißt, das Schlagvolumen beschreibt, jeder Herzschlag wirft eine gewisse Menge Blut aus. Jetzt haben wir aber halt so eine Eindickung des Bluts, der Widerstand wird größer, die Gefäße wollen vielleicht weitstellen, um das halt einfach leichter zu ermöglichen.
Ja.
Das Blut, ich sag mal jetzt mal ganz blöd gesagt, aber kriecht nur so langsam vor sich hin und das Herz-Kreislauf-System pumpt und pumpt und pumpt und das immer weiter nachzuschieben, dass es an den Mitochondrien ankommt.
Ja.
Und am Ende ist eher dieser kardiovaskuläre Stress an der Stelle, das Herz-Kreislauf-System fährt so hoch, aber kriegt gar nicht so viel Blut und Sauerstoff an die Muskulatur ran transportiert wie sonst, weil es einfach so ein zähflüssiges Blut ist. Ob es das wirklich der Grund ist, keine Ahnung. Aber es gibt wirklich wenig Faktoren, die erklären könnten, warum der Mann auf einmal 190er Puls die ganze Zeit hat und nicht mehr vorwärts kommt. Das kann eigentlich nur eine schlechte Hydrierungsstrategie gewesen sein oder vielleicht halt über den Ruhetag hinweg vielleicht nicht ganz aufgepasst.
Ja.
Ne, Reisestress, Reisetag, das hast du selber gesagt. Und manchmal hast du Reisetage, schläfst dann nochmal schlecht und was auch immer und dann hast du die Nacht irgendwie schlecht geschlafen und warst so ein bisschen dehydriert. Und dann hast du auf einmal genau, das ist dann der Fall.
Ja, das kann natürlich sein. Also und das ist was schnell auch mal passiert. Das passiert eben auch im Alltag schnell. Deswegen ist es auch irgendwie so relevant für uns alle.
Voll.
Weil du bist im Büro, hast eben keine Trinkflasche oder keine Flasche mit Wasser da stehen.
Ja.
Und auf einmal merkst du, das passiert mir häufig, boah, ich habe den ganzen Tag kaum was getrunken.
Ja, ja.
Dann steigst du irgendwie auf dein Rad abends und fühlst dich dann schon irgendwie erstmal so, heute möchte ich nicht so richtig tief gehen.
Wenn du losfährst und schon so einen Zug verspürst, dann stelle ich mir mittlerweile, wenn ich mal über das Dehydrierungsthema nachdenke, denke ich mir so, ja, so richtig, richtig faserige, trockene Muskeln.
Ja, das ist tatsächlich bei mir nicht so mit dem Zug.
Okay.
Mit dem Zug habe ich manchmal eher das Gefühl, okay, ich habe vielleicht auch einfach nicht auf meinen Speicher geachtet.
Ja, ja.
Aber es ist auf jeden Fall, das sind zwei wichtige Punkte, die man halt immer beachten sollte, bevor man aufs Rad oder losläuft.
Voll.
Bin ich hydriert, habe ich volle Speicher,
passt
das zu dem, was ich machen möchte? Weil wenn du nur easy durch die Gegend gondelst, okay, für 2 Stunden. Aber wenn du einfach so einen normalen, abendlichen Group Ride auf einen Dienstagabend machst, du weißt ja, die ersten Führungen werden wieder unvernünftig schnell gefahren. Das weißt ja. du. Und dann merkst du, ich fühle mich jetzt nicht so top.
Ja, und das System ist halt nicht so komplett ausspielbar. So, du hast halt nicht so, nur so ein gewissen Prozent freigeschaltet, aber nicht alles. Und merkst ja auch, dass du nicht komplett hoch und runter fahren kannst. Und ich finde auch immer dann immer das Gefühl, dass der Laktatabbau massiv schlechter ist oder die Beine halt so sich schlechter erholen als halt sonst. Ja, genau das ist das Thema. Das übrigens, ich finde es interessant, weil ich recycle jetzt gerade etwas, was morgen nochmal im Video kommen wird.
Ja.
Und zwar bin ich am Sonntag Gravel Race gefahren, Mali Gravel, habe mich ein bisschen mit den Thematiken beschäftigt, was eigentlich das Gravel Race so hart macht. So, warum ist Gravel Race so viel härter als Straßenrennen? Und da ging es einmal auch um das Thema Hydrierung und ich habe eine Studie gefunden, weil ich habe festgestellt, es gibt super wenig Studien zum Gravel Racing an sich. Also wer hat denn was zum Mali Gravel gemacht? Und da gibt es eine Studie, die hat sich den Hydrierungszustand angeschaut beim bei Belgian Waffle Ride.
In den USA,
In den USA, genau. Und dann haben sich dann die Leute befragt, ey, habt ihr Bock da mitzumachen? Und ja, passt schon. Und dann haben sie einmal die drei Rennkategorien sich angeschaut. Das ist einmal diese kurze Strecke, 68 Kilometer, hast du einmal wie 130 und einmal hast du dann wie 200 Kilometer. Also das finde ich interessant, weil Mittel und diese Langstrecke ziemlich ähnlich so dieser World Series oder vielleicht so Tracker 200 ist.
Ja.
Ich sage das hier schon mal vorweg, ihr könnt das in einem Video sehen, aber es ist nur ein Teil des Videos, deswegen baue ich mal hier mit ein. Das fand ich mir voll interessant, denn vor dem Start des Rennens ausreichend hydriert, die haben es halt über die Urinprobe gemessen, 22,6%.
Krass.
Waren ausreichend hydriert.
Ja gut, das ist halt bei den Gravel-Rennen auch oft der Fall, weil du startest so früh. Du verlierst ja über Nacht voll viel Wasser.
Ja.
Und dann ist ja auch so, du stehst auf und wenn du dann anfängst zu saufen wie so ein Bekloppter, dann fängst du auch an zu pinkeln wie ein Bekloppter. Und dann stehst du da irgendwie in der Stadt auf, ich muss nur weg, ich muss nur weg.
Ja, ich habe bei Mallorca 312 sind wir zum Start gefahren, mussten ja morgens um 5.30 Uhr da sein, 6.30 Uhr Start, standen wir in seiner Box. Und da hat Sepp mich gefragt, Junge, hast du eigentlich was zu trinken dabei?
Mhm.
Ich so, nee, hast du was getrunken? Ja, anderthalb Kaffee.
Ja.
Das war wir waren so im Film, so im Modus, ich habe es komplett vergessen. Und da gab es ja keinen Kiosk, der auf hatte um 5.30 Uhr. Dann haben wir halt zum Glück so einen Stand gefunden, die haben uns so ein paar Plastikbecher ausgeschenkt, leider so Chlorwasser, das war super eklig. Aber das war halt die Hydrierungsstrategie und dachte mir so, ja, jetzt die Flaschen alle anzupacken, ist dann auch nicht so ganz geil.
Du brauchst die ja, die sind ja eingeplant.
Ja, genau.
Also für so ein Gravel-Rennen eigentlich ist das Beste, du trinkst abends nochmal irgendwie so einen Electro-Shot oder irgendwas zum Schlafen gehen oder morgens.
Ja.
Meine Gravel-Strategie ist immer Aquarius und Bicarbonat.
Perfekt.
Bicarbonat braucht sehr viel Wasser, das und ist auch ein Punkt für alle Leute, die Bicarbonat nehmen und die vielleicht auch manchmal sagen, es gibt ja Leute, die es das erste Mal nehmen, die sagen erstmal so, ich habe vielleicht ein bisschen Probleme gehabt. Die Lösung ist oft das Wasser bei der ganzen Geschichte.
Ja, das stimmt.
Das heißt an der Stelle nochmal der Tipp. Aber Hydrierungszustand hätte ich jetzt nicht gesehen bei jemandem, der so erfahren ist wie ein Egan Bernal.
Nee, stimmt schon.
Aber kann natürlich passiert sein. Vor allem bei die andere Erklärung wäre ja irgendwie, das System funktioniert gerade nicht richtig, weil er hat eine Erkältung,
Ein
Virus oder sowas.
Unbestritten, ne? Klar, also das kann man auch sein. Aber ich glaube, dann hätte er auch das kommentiert.
Genau, aber dann hätte er auch irgendwie wahrscheinlich gesagt, ja, ich habe mich schlecht gefühlt. Dann wäre er auch gestern bei der anderen Etappe, hätte er wahrscheinlich auch gesagt, so Leute, ich merke hier geht gar nichts. Ja. Und gestern war auch ein steiles Ding drin, ist auch mit drüber gekommen. Ne?
Ja. Also, wir sehen es, glaube ich, morgen bei Blockhaus, ob er wirklich was im System hat. Und klar, also keine Frage, es kann sein, dass er jetzt krank ist oder sowas, absolut, diese Reisetage haben einfach auch ein gewisses Risiko. Jonas hat ja auch gesagt, er bringt seine Maske mit und hält irgendwie Abstand mit allen. Das ist ganz, ganz klar. Wenn wir das dann mal rausnehmen, was könnte uns dann auch im Alltag betreffen, was es nicht Erkältung ist, könnte es echt sowas halt sein, ne? Also so ein Hydrierungszustand. Ich erinnere mich noch, Cannondale Draphack.
Boah, jetzt wird es richtig alt.
Ja? Ich glaube, die waren es. Ich hatte mal irgendwo, irgendeinen Bericht gesehen auf YouTube, ich weiß es nicht. Da ging es um den Ruhetag bei der Tour de France, was sie halt machen. Und dann gab es einmal den Hinweis, was sie essen. Damals auch schon darauf geachtet, Low-Fiber-Carbs, also dann nicht so viel Ballaststoffe, damit du nicht so viel Wasser bindest in der Muskulatur, was wiederum für den, frühen Start eines Rennens am nächsten Tag auch sonst hinderlich sein könnte. Aber er sagte, jeden Morgen, und jetzt vor allem am Ruhetag, checken wir erstmal den Hydrierungszustand der Fahrer und lassen erstmal bei uns auf unseren, wie heißt es, Milliosmol-Gerät draufpinkeln.
Ja.
Das ist dieses komische Teleskop, wo du reinschaust, dieses kleine Mini-Ding, und checkst dann mal die Dichte des Urins.
Das machen die immer noch. Das machen die sehr häufig.
Ich erinnere mich nämlich noch, dass es damals gesehen hatte und dass die Teams halt darauf achten. Ich finde das absolut sinnvoll, weil so ein Ruhetag und so ein Reisetag kann ja schon dann mal mit reinspielen.
Müssten wir bei Ineos mal fragen, ob sie das machen und ob das der Fall gewesen ist bei Egan Bernal. Aber das ist Draphack, da erinnerst du dich, das ist eine Tour gewesen, da ist Rigoberto Urán in diesem grünen Rapid-Trikot war Zweiter geworden.
Der ist Rigoberto Urán, ohne dass er schalten konnte, einmal die Etappe gewonnen.
Ah, ja, stimmt. Und Warren Barguil dachte, er hatte sie gewonnen. Ja, aber genau. Eigentlich hat der Mann auf dem Elfer gewonnen.
Ja.
Boah, was waren das für komische Zeiten im Radsport, oder?
Ja, das war ganz weird.
Was auch jetzt ganz weird ist, ich glaube, das Thema, haben wir einen Rap bei dem Thema also, gemacht, ja. Oder hast du noch die Art und Weise, wie Wismar jetzt im Feld fährt? Die fahren jetzt nur noch hinten.
Echt?
So ganz, ganz hinten.
Das habe ich gar nicht gesehen.
Ja, aber die fahren jetzt, die halten sich komplett raus aus diesen ganzen Sprints und fahren auch nicht mehr so bis 3 Kilometer vor Ziel von vorne, sondern sind als komplettes Kollektiv, ich habe hier parallel den Giro laufen, komplettes Kollektiv an den letzten Positionen. Also du siehst keine gelben Trikots mehr und das ist, finde ich, auch interessant, ob das nochmal die Dynamik ändert in Zukunft, wenn die Teams anfangen, sowas zu machen.
Weil glaubst du, wenn jetzt, stell mir vor, jetzt wäre das so bei der Tour so. So, ja. Der hängt hinten drauf und Sextas und Pogacar gucken sich vorne an und denken sich so, boah, sollen wir mal?
Let's go.
Sollen wir mal voll fahren?
Ja, das kannst du natürlich
weil
nur.
Bis der vorne ist.
Ja, der ist halt mit seiner ganzen Truppe da. Und, aber wenn es eng ist, kannst du es halt gar nicht machen.
Jetzt muss ich mal die Frage stellen, renntaktisch. Und auch regelkonform. Haben wir jetzt so 3-Kilometer-Marke, nicht 5, sondern 3. Es ist 6 vor Ziel und Wismar, oder 7, und Wismar hängt ganz hinten auf der letzten Reihe des Feldes. UAE und Decathlon denken sich so, sollen wir die mal richtig ärgern? Und hacken halt voll los. Das Feld zieht sich erstmal lang, es wird da nicht direkt eine Lücke entstehen. Dann kann ja trotzdem die immer noch hinten drauf liegen und solange nirgendwo ein Loch entsteht, gilt ja safe. Bis dann 3 vor Ziel just safe. Also eigentlich müssen sie ja immer nur Distanz bis 3 oder 5 vor Ziel überbrücken und irgendwie am Feld dranbleiben und dass sie wirklich eine Lücke reißt, wird ja nicht passieren.
Genau.
Es
ist relativ risikolos.
Ja.
Nur wenn du halt irgendwie zu früh nach hinten gehst oder in der falschen Phase oder sowas,
dann
bist du halt ganz, ganz hinten. Ne?
Ja.
Also ich weiß nicht, ob diese Taktik so die beste ist. Allerdings halten sie sich so aus diesen Crashes halt raus, weil ich glaube, das Gefährlichste ist dann irgendwo Position, keine Ahnung, 15 bis 40.
Ja.
Da scheppert es dann auch, aber du hast gar keine Reaktionszeit.
Ja.
Wenn du dann ganz hinten bist mit deiner ganzen Truppe, dann scheppert es da vielleicht, dann ist da irgendwie, liegt da so ein Haufen Fahrer vor dir und dann sagst du halt, Victor, fahr das Ding jetzt zu und dann schraubt der halt von vorne. Da hast du da so ein paar Leute, die halt richtig
kribbeln können. Aber das Stresslevel von so einem Jonas, den ich jetzt auch immer sehe, dass er nicht da vorne sein will, das geht dann auch ein bisschen runter, ne? Wenn der da mal ein bisschen chillen kann.
Das ist halt auch sowas, ne? Du musst ja mal sehen, was das verändert über 3 Wochen.
Ja.
Und eventuell ist das was total helfen kann.
Ja, voll. Also es ist natürlich dann wieder, es wird dann noch mehr Variation rausgenommen aus sowas wie ein GC. Aber prinzipiell finde ich es ja irgendwie auch vernünftig, wenn man eine bessere Lösung hat. Gerade wenn wir uns Etappe 1 anschauen vom Giro, wenn wir halt sehen, es geht straight Richtung erste Maglia Rosa und eigentlich 3 vor Ziel fahren die schon wie 400 vor Ziel. Das ist natürlich auch scheiße für alle.
Ja gut, da kannst du natürlich schon rausnehmen an der Stelle dann. Aber oder die Safety Zones erweitern oder. Ja, es fand ich interessant, hatte auch schon mal was dazu gelesen, dazu, dass sie das bewusst machen und dass sie auch glauben, dass es den Stress reduziert für die Fahrer. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob, was ist wie mit allen Sachen, die neu sind. Am Anfang ist es okay, mal gucken. Und dann gibt es 1, 2 Szenarien, die nicht bedacht wurden. Mhm. Oder es ist vielleicht doch gar nicht so praktikabel.
Ja.
Und dann wird es halt spannend.
Ja. Hast du absolut recht. Vielleicht ein Update dazu. Wilco Keldermann gestürzt, Schlüsselbeinbruch raus.
Junge, Wilco Keldermann, der ist echt, also so ein Talent.
Ja.
Der hat so viel Pech.
Aber irgendwas ist immer.
Und ist eigentlich voll auf das Schlüsselbein bei ihm.
Ja. Wer jetzt sagt, nicht so gut ist, ist Arnaud Delis.
Ja, gut. Der Kollege ist natürlich auch schon mit irgendeinem Infekt da reingegangen, hat jetzt nachträglich gesagt, ja, war nicht die schlauste Idee. Und ich habe ja
Dinge,
auch
Dinge, die wir diesmal richtig gesagt haben.
Ja, und ich habe aber auch daran gezweifelt. Ich habe halt gesagt, so ein Arnaud Delis, der kommt auch gar nicht so verkehrt berghoch. Und ich gucke mir so an, die Etappe denkt mir so, Alter, der fällt hier ab. der fällt hier also so früh ab.
Der fällt hier an einem leichtesten Hügel ab.
Genau. Und dachte mir so, hast du das einfach jetzt so komplett falsch eingeschätzt? Vielleicht ist der auch einfach Also, ich glaube,
aber wie hat er sich denn auch eingeschätzt? Ich meine, dann gehst du nicht ganz gesund in den Start, aber was glaubst du denn, was passiert? Du hast ja vorher in den Trainingsdaten schon gesehen, dass 320 Watt schon voll schmerzhaft sind.
Ja, aber dazu wollte ich noch was, ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat, aber dazu wollte ich halt noch was sagen, bei einem Bernal. Du siehst ja dann, wenn du so eine Etappe hast wie vorgestern, wenn du dann abfällst, dann siehst du ja, ey, ich bin hier irgendwie meilenweit entfernt von den Werten.
Ja.
Und wenn du also du hast ja Trainingsdaten oder das Team hat auch Trainingsdaten, die wissen ja dann, okay, hier ist irgendwas außerhalb der Norm.
Ja, voll.
Also ich gehe davon aus, dass der besser sein wird, wenn es dann wirklich jetzt zum Blockhaus hochgeht.
Der,
es sei denn, der hat halt irgendwas, was da in den letzten Tagen halt einfach nochmal.
Dann wird es bei Blockhaus spätestens entschieden, definitiv. Ja. Und genau, 5,5, 5,6, ich bin erstmal ein bisschen arrogant, so dass es. Das können auch für 20 Minuten sehr, sehr viele, ich nicht, aber viele, viele sehr starke Hobbyathleten.
Dachte gerade, wo ich die hin?
Nein, nein, das war, aber ich kann dir sagen, das war so der Anfangstempo von Mercator 312 war so das.
Ja, das können alle halt, das können halt das viele, können mal, und vor allem ist es halt ein einziger Anstieg in der in einer Etappe gewesen.
Mit einer Vorbelastung, ich habe mir angeschaut, bei Michael Fallgren, der ist vorher gefahren, 198 Watt Average, 240 Normalized, bis zu dem Anstieg, also nix.
Tag 5 der Rundfahrt, wovon mindestens ein Tag halt wirklich kein richtiges Radrennen war.
Und einen Ruhetag
noch. Und einen Ruhetag noch, also in Summe ist das, ja, da das ist nicht so sein Niveau.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie das dann beim Blockhaus sein wird.
Ja, ja. Sollen wir nochmal Minifass aufmachen? Wo ist eigentlich Victor Lafay wieder? Haben wir es letztes Jahr auch schon gesagt zu der Zeit. Ich glaube, der hat noch irgendwie was mit Virus, aber
also so der ist da. Die Inside-Info ist, dass er ein Virus hat, dass er aber das auch
meistens auch ganz gerne mal so ein Vorwand, ne?
Das Ding ist aber, der hat irgendwie nach der Tour de Guangxi eine Dame in China kennengelernt und ist dann auch da nochmal hingeflogen und dann hat er da nur Indoor trainieren können und sowas. Und,
also Victor Lafay macht wieder Lafay-Things.
Macht wohl wieder Lafay-Things und lebt sein Leben und pendelt wohl irgendwie so teilweise zwischen Frankreich und China hin und her und hat aber trotzdem auch irgendein Virus.
Ja.
Es ist, und das andere ist halt, er ist halt im Trainingslager gewesen im Januar und alle haben gesagt so, Alter, ist der stark.
Ja.
So, ist ja auch stark, wenn der richtig.
Aber er hat einfach nicht keinen Bock.
Aber der hat einfach, das ist einfach, den kannst du nicht so richtig kontrollieren. Du musst eigentlich dem so einen Assistenten zur Seite stellen. Der managt den so tagtäglich und guckt, was Victor so macht und sagt Victor, was er nicht machen soll.
Oh Mann, ey. Ja.
Aber brutales Talent. Ich check's dann auch nicht, wenn man immer so Sachen hört wie, ja, okay, nee, hat's wohl doch nie wieder nicht organisiert bekommen. Joa.
Naja,
aber
okay.
Wenn du bist der einzige Fahrer gewesen, da Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar folgen zu einer Tour.
Genau.
Und,
im Baskenland, ne?
Genau. Ja. So ein Berg, wo da wir wirklich 8 Millionen Watt pro Kilo gefahren wurden.
Ja.
Und
Sheppers dann noch einen letzten K alleine raus, gewinnst eine Etappe.
Das war eine andere. Ja, das war die Etappe danach.
Das war die Etappe danach, nicht der gleiche Tag, aber trotzdem, also er war ja in Shape.
Aber der war einfach in einer brutalen Verfassung.
Ja.
Und das muss doch auch dann Spaß machen, Rennen zu fahren. Aber offensichtlich hat er in anderen Bereichen seines Lebens einfach so viel mehr Spaß und denkt sich, ja, ich möchte jetzt wieder über das machen und das. Und muss frustrierend sein als Team auch.
Ja, natürlich. Also kriegt auch Geld.
Ja, wohl nicht mehr die Millionen oder 1,2, die er da bekommen hat bei Decathlon.
Ja.
Aber trotzdem, ich habe halt gesagt, du hast ja auch irgendwie du weißt, du kannst in deiner kurzen Karriere so viel Geld verdienen, wenn du einigermaßen in Shape bist und machst es aber nicht, maximierst es nicht.
Ja, das klar. Vielleicht denkt er sich auch so in dem Moment, was er bekommen hat, so ja, reicht mir irgendwie, um nachher plus minus durchzukommen irgendwo, was ich mache.
Vielleicht sind Leute auch genügsam, vielleicht macht er sich auch gar nichts aus Geld, das kann auch sein.
Genau.
Pendelt
dann zwischen Frankreich und China. Fantastisch.
Fantastisch.
Und nächstes Mal sprechen wir über Chris Froome.
Was der gerade so macht. Aber das so Gute ist ja, Chris Froome hat immer noch nicht seine Karriere offiziell beendet.
Deswegen meine ich ja.
Nächstes Mal sprechen wir über Froome.
Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Das gibt es auch hier, die Funktion. Und dann nehmen wir es gerne für die kommenden Folgen mit auf.
Cool. Dankeschön. So, dann war das die Giro-Folge für die Woche.
Ja.
Und ich hoffe, Egan und Bernal hat eine gute Blockhaus-Etappe. Und wir gucken uns jetzt das Finale von der Sprint-Etappe heute an.
Geil, ich freue mich drauf.
Gut, vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.